Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister hier im evangelischen Treffpunkt, ist euch das eigentlich auch schon mal so gegangen, dass ihr um einen Menschen geweint habt? Ein Menschen, der euch sehr am Herzen liegt, mit dem ihr gesprochen habt oder zu sprechen versucht habt, und ihr konntet ihn oder sie im Herzen nicht erreichen. Ich erinnere mich noch genau an den Tag, als ein ehemaliger Konfirmand wieder in der Gemeinde auftauchte. Er hatte als Jugendlicher einen Anfang im Glauben mit Jesus gemacht, wollte ihm dienen. Doch dann kam er auf die schiefe Bahn. Eine Freundschaft ging in die Brüche, beruflich klappte es überhaupt nicht so wie gewünscht, und dann fing er an, sich zu verschulden. Eine Anzeige drohte und er rechnete damit, ins Gefängnis zu müssen, um seine Schulden abzuleisten. So stand er vor mir. Eine Unsumme von Schulden, die sich da aufgetürmt hatte. Ich konnte sein finanzielles Problem nicht lösen, habe ihn versucht, auf Gott hinzuweisen, ihm angeboten, miteinander im Kontakt zu bleiben. Dann ging er. Und als er gegangen war, spürte ich, wie Tränen in meine Augen aufsteigen. Ich war so tief traurig. Da war so ein junges, verheißungsvolles Leben. Und dann ist es so anders gekommen. Vielleicht kennt ihr das auch aus eurem Leben oder aus dem Leben von Bekannten oder Verwandten. Und ich musste daran denken, dass auch Jesus geweint hat. Geweint hat über Menschen, die zu seinem geliebten Volk Israel gehörten, ihn aber dennoch abgelehnt haben. Daran erinnert der Name einer kleinen Kirche am Abhang des Ölbergs bei Jerusalem, Dominus Flevit, der Herr hat geweint. Diese Kirche wurde 1955 von einem italienischen Architekten und Franziskanermönch gebaut und erinnert an einen Bericht, den uns der Evangelist Lukas aus dem Leben Jesu, unseres Herrn, berichtet. Wir haben diesen Bericht vorhin schon in einer moderneren Übersetzung gehört und ich gebe Ihnen noch einmal einen kleinen Auszug nach der Übersetzung Martin Luthers. Und als er nahe hinzukam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: Wenn doch auch du erkenntest an diesem Tag, was zum Frieden dient, aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Lieber Herr, wir sehen, dass es möglich ist, mit geschlossenen Augen des Herzens in dieser Welt unterwegs zu sein. Umso mehr bitten wir dich, dass du unsere Augen des Herzens, des Glaubens aufschließt, dass wir dein Wort recht hören können und tun. So segne auch dein Wort jetzt an unseren Herzen. Amen. Liebe Geschwister, liebe Freunde, es geht um einen Blick heute Nachmittag, einen dreifachen Blick. Das erste, ein prachtvoller Anblick. Das zweite, um einen prophetischen Durchblick. Und das dritte, um einen endzeitlichen Ausblick. Der prachtvolle Anblick, das ist mein erster Punkt heute Nachmittag. Jerusalem, die Stadt Gottes mit ihrem einzigartigen Tempel. Ich habe von dieser kleinen Kirche, die man auch dort sehen kann, beziehungsweise wie man dort rausschauen kann aus dieser Kirche, Dominus Flevit, ich bin selbst vor einigen Jahren dort gewesen, gesprochen. Und wenn man nach vorne in den Altarraum schaut, dann hat man dort dieses Kreuz. Und wenn man dann weiter schaut, hat man ein wunderbares Panorama auf den Tempelberg von Jerusalem. Denn dort, wo heute das islamische Heiligtum des Felsendoms steht, stand damals der jüdische Tempel. Und dort war in den Tagen, als Jesus mit seinen Jüngern und vermutlich auch noch einigen anderen Leuten den Abhang des Ölbergs hinabging, dort war wieder einmal viel los. Es herrschte buntes Treiben, denn in Kürze würde dort wieder das Passafest, eines der großen Wallfahrtsfeste, stattfinden, zu denen Juden aus allen Teilen der damaligen Welt kommen würden, um der Befreiung der Israeliten aus Ägypten zu gedenken. Dazu gehörte natürlich auch ein Besuch des Tempels, dessen Anblick vom Ölberg ergreifend gewesen sein muss. Wir wissen, dass mehrere Jahrzehnte lang König Herodes der Große an diesem zweiten Tempel der Juden gearbeitet hat, ihn stark erweitert und neu konzipiert hat, sodass er ein echtes Wunderwerk der Antike darstellte, worauf die Juden zu Recht stolz sein konnten. Und Jerusalem galt als die Stadt Gottes, des großen Königs, die ewig vor Gott Bestand haben würde. Gewiss, einmal im Jahr lag auch ein Schatten von Wehmut über dieser Stadt. Am 9. Av, dem Tag, an dem die Juden der Zerstörung des ersten Tempels durch die Babylonier gedachten. Man beging diesen Trauertag, las aus den Klageliedern Jeremias, wie er das Schicksal Israels in jenen Tagen mit ergreifenden Worten beklagte. Ach, wie liegt die Stadt so verlassen, die voll Volks war. Der Herr hat über sie Jammer gebracht um ihrer großen Sünden willen. Verbunden mit einem tiefen Sündenbekenntnis und der abschließenden Bitte, bringe uns, Herr, zu dir zurück, dass wir wieder heimkommen. Erneuere unsere Tage wie vor Alters. Ja, aber die Zerstörung dieses ersten Tempels, der unter König Salomo erbaut worden war, lag zur Zeit Christi ja schon 600 Jahre zurück. Inzwischen hatte sich vieles verändert und viele waren beeindruckt von dem Anblick dieses zweiten großartigen Tempelkomplexes, den man vom Ölberg aus in seiner ganzen Pracht anschauen konnte. Und als die Jünger, so stelle ich es mir vor, und die Leute, die dabei waren, dort hinuntergehen und diese Gebäude sehen von Ferne, da werden sie manches dazu gesagt haben. Wie stolz sie darauf waren, wie dankbar, dass ihnen Gott das alles gegeben hat. Und wie werden sie sich gefreut haben auf die Festtage des Passafestes. Aber genau in diesem Augenblick, so berichtet Lukas, stehen Jesus Tränen in den Augen und er beginnt zu weinen. Dominus flebit, der Herr hat geweint. Nun, Jesus weint nicht vor Rührung über die wunderbare Architektur des Tempels, sondern er weint, weil er die Menschen in Jerusalem vor Augen hat. Viele von denen hatten sich weit vom Glauben an den lebendigen Gott entfernt. Das ist der Grund für seine Tränen. Und damit komme ich zum zweiten Blick, der prophetische Durchblick, das Gericht über Jerusalem und seine Folgen. Bereits einige Kapitel früher finden wir im Lukas Kapitel 13 eine weitere Klage Jesu über Jerusalem, in der Jesus ergreifende Worte über die Bewohner Jerusalems findet. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln, und ihr habt nicht gewollt. Das Bild von unserem Gott, unter dessen Flügeln wir Schutz in Gefahren, ja Geborgenheit inmitten der Kämpfe des Lebens finden können, ist eine wunderbare Beschreibung der Fürsorge Gottes für sein Volk. Es findet sich bereits in den alttestamentlichen Psalmen und Jochen Klepper, der in der schweren Zeit des Nazi-Regimes lebte, er war übrigens mit einer jüdischen Frau verheiratet, stellte seine Tagebücher unter das Motto »Unter dem Schatten deiner Flügel«. Dahinter steht die Vorstellung vom Heil und Frieden inmitten der Stürme des Lebens. Diesen Frieden hat Jesus seinen Nachfolgern zugesagt. Jesus sagte, meinen Frieden gebe ich euch. Und darin liegt letztendlich auch die Bestimmung der Stadt Jerusalem, deren Name zu Deutsch übersetzt werden kann mit Stadt des Friedens. Und darauf spielt Jesus jetzt an, wenn er über die Bewohner Jerusalems sagt, wenn doch auch du erkenntest an diesem Tag, was zum Frieden oder wie Juden es sagen, zum Shalom dient. Aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Viele Bewohner Jerusalems waren, obwohl sie die biblischen Feste feierten, den Tempel besuchten, stolz auf ihre Religion waren, letztlich doch blind im Blick auf den wahren Zustand ihres Herzens. Das heißt, sie lebten in einer geistlichen Selbsttäuschung und erkannten nicht, dass das göttliche Gericht sie bald in vollem Umfang treffen würde. Ist das nicht ein Stück weit auch unsere Situation zu Beginn des 21. Jahrhunderts, dass wir uns in einer Christenheit wiederfinden, wo viel nur noch Fassade, vielleicht prachtvolle Kirchengebäude sind, aber wo unser Herr sagen muss, du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot? Jesus sagt, es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen und dich belagern und von allen Seiten bedrängen und sie werden dich dem Erdboden gleich machen samt deinen Kindern. Heute wissen wir, jedes Geschichtsbuch informiert darüber, dass sich die Ankündigung Jesu rund 40 Jahre später, nämlich im Jahr 70 nach Christus, in allen Einzelheiten erfüllen sollte. In seinem Werk über den jüdischen Krieg berichtet der jüdische Geschichtsschreiber Josephus, der diesen Krieg übrigens selbst als militärischer Führer miterlebt hat, er berichtet, wie es dazu gekommen ist. Nachdem ein römischer Statthalter, einer der Nachfolger von Pontius Pilatus, sich am Tempelschatz vergriffen hatte, gab es ab dem Sommer des Jahres 66 verschiedene Aufstände gegen die römische Besatzungsmacht im Land, die sich wie ein Flächenbrand immer weiter ausweiteten. Und dies führte dazu, dass römische Legionen die Aufstände in den verschiedenen Landesteilen mit brutaler Gewalt niederschlugen. Und schließlich, einige Jahre darauf, bildeten die römischen Truppen einen großen Belagerungsring um die Stadt Jerusalem, um sie auszuhungern, schreibt Josephus. Und dann, nach einigen Monaten, drangen sie unter dem Feldherrn Titus im Sommer des Jahres 70 in die Stadt ein, steckten den Tempel in Brand und machten die Stadt dem Erdboden gleich. Ungezählte Juden kamen dabei ums Leben, genauso wie es Jesus prophezeit hatte. Übrigens mitten in den Feierlichkeiten des Passafestes im Jahre 70. Aber hier wollen wir nicht enden. Das wäre ein schlimmes Ende. Gott sei Dank gibt es Hoffnung. Und darum in einem dritten Part ein weiterer Blick, der endzeitliche Ausblick, das Gedenken der Tempelzerstörung und die Frage nach Israels Zukunft. Und ich meine, dass gerade diese Frage auch für uns, die wir uns Christen nennen, sehr, sehr wichtig ist. Genau wie rund 600 Jahre zuvor geschah die Zerstörung dieses zweiten Tempels von Herodes um den 9. Av, so der Name des jüdischen Monats, herum, der übrigens in zeitlicher Nähe zu unserem Israelsonntag in jedem Tag liegt. Im 2020 war es der 30. Juli. Und es sollte nicht die letzte Katastrophe sein, die sich an diesem Tag ereignen würde. Deshalb gedachten Juden seither auch der Zerstörung des zweiten Tempels, wie auch des ersten, am 9. Av, und sie tun es bis heute, indem sie den Tag über Textabschnitte aus dem Buch der Klagelieder Jeremias in den Synagogen lesen und auch eine Reihe von Klagegesängen anstimmen. Doch was haben wir Christen damit zu tun? Haben wir etwas damit zu tun? Schon in der alten Kirche deutete man im Anschluss an die Worte Jesu die Zerstörung Jerusalems und des Tempels als göttliches Gericht. Und an dieser Stelle stimmt es mit dem Zeugnis der Bibel überein. Denn auch Jesus hatte seinen jüdischen Zeitgenossen gesagt: Denn du hast die Zeit nicht erkannt, in der du besucht worden bist. Ja, Gott selbst hatte sein Volk in Jesus, dem König der Juden, besucht, aber die Führer dieses Volkes haben ihn abgelehnt und schließlich mit Hilfe der Römer ans Kreuz gebracht. Christen verstanden dies als ernsthafte Warnung. Aber nicht nur das. Schon bald sah man die Zerstörung Jerusalems und des Tempels als Hinweis darauf, dass Gott die Erwählung Israels bereut und die Juden nun endgültig verworfen habe. Das aber steht nirgends in der Bibel. Und in diesem Zusammenhang entwickelte sich schon bei den alten Kirchenvätern der Gedanke, an die Stelle des alten Bundesvolkes Israel, das Gott verworfen habe, sei nun die Kirche getreten, die Christen. Anders ausgedrückt, das Alte Testament mit seinen Verheißungen an Israel müsse jetzt ganz neu gelesen werden im Blick auf die Kirche. Diese Auffassung fand Eingang in das Denken der Menschen in der Kirche und darüber hinaus und führte dazu, dass man dann auch dem Schicksal der Juden weithin gleichgültig gegenüberstand. Wenn sie gestraft wurden, dann sah man es weiter als göttliches Gericht an. Und so meinte man, passiv sich dazu verhalten zu können. Schließlich straft Gott sein Volk zu Recht. So die Denke weithin über Jahrhunderte. Doch ihr Lieben, diese Haltung verkennt etwas Entscheidendes. Diese Haltung verkennt die Bundestreue Gottes zu seinem Volk Israel. Ja, sie missachtet die leidenschaftliche Liebe Gottes zu Israel. Und so lesen wir schon beim Jeremia, dem Propheten, der selbst Zeuge der Zerstörung des ersten Tempels unter Salomo durch die Babylonier wurde. Hast du nicht gehört, was diese Leute reden? Die beiden Geschlechter, Israel und Juda, war damals in ein Nord- und in ein Südreich unterteilt. Diese beiden Geschlechter Israel, die der Herr auserwählt hatte, hat er verworfen, munkelte man. Und sie verachten mein Volk, als sei es kein Volk mehr in ihren Augen. So spricht der Herr. Wenn ich jemals meinen Bund nicht hielte mit Tag und Nacht, noch die Ordnungen des Himmels und der Erde, so wollte ich auch verwerfen die Ordnungen Jakobs und Davids. Im Klartext, so wie Gott sich an seine Schöpfungsordnung hält und diese Schöpfungsordnung Bestand hat, so wie er nach der Sintflut versprochen hat, dass nicht aufhört Saat und Ernte, Winter und Sommer und so weiter, so wird auch das Volk Israel Bestand haben. Und so lesen wir, denn ich will ihr Geschick wenden und mich über sie erbarmen. Und an anderer Stelle lässt Gott sozusagen einen Blick in sein Herz tun. Jeremia 31 sagt er einmal: Ist nicht Ephraim, ein anderer Name für Israel, ist nicht Ephraim mein treuer Sohn, mein liebes Kind? Denn so oft ich ihm auch drohe, muss ich doch seiner gedenken. Darum bricht mir mein Herz, sagt Gott. Dominus flebit, der Herr weint. Darum bricht mir mein Herz, dass ich mich seiner erbarmen muss, spricht der Herr. Ihr Lieben, wir könnten noch viele andere Passagen aus der Bibel ergänzen, in denen uns ein Einblick gegeben wird über das Liebesverhältnis Gottes zu seinem Volk Israel. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. Sollen wohl Berge und Hügel weichen, aber nicht der Bund meines Friedens mit meinem Volk Israel, sagt Gott. Und der Apostel Paulus geht auch einmal auf diese Frage ein, ob Gott denn sein Volk Israel verworfen haben, weil doch sehr viele auch schon zu seiner Zeit den Messias Jesus abgelehnt haben. Aber Paulus stellt fest, Römer 11, Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Wir machen manchmal Versprechungen und dann halten wir uns doch nicht dran. Aber an dieser Stelle unterscheidet sich Gott ganz eminent von uns Menschen. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Er hat sein Volk Israel im Laufe der Geschichte immer wieder seine Gerichte erfahren lassen. Aber er hat in all den Gerichtspassagen, lesen Sie daraufhin mal im Alten Testament, angefangen vom Lied des Mose im 5. Buch Mose, in allen Gerichten blitzt durch alle Knopflöcher hindurch sozusagen immer wieder seine Liebe und sein Erbarmen, seine Treue, seine Bundestreue. Und das lasst uns nie vergessen. Es hat viele Jahrhunderte gedauert, bis sich diese Erkenntnis auch in den christlichen Kirchen durchgesetzt hat. Und so heißt es in der revidierten Verfassung unserer Hannoverschen Landeskirche übrigens von 2020, die Landeskirche ist durch Gottes Wort und Verheißung mit dem jüdischen Volk verbunden. Sie achtet seine bleibende Erwählung und seinen Dienst als Volk und Zeuge Gottes. Das war leider nicht immer so. Darum gedenken wir am heutigen Israelsonntag, und wir haben das auch heute Morgen in unserer Fahrenwalder Gemeinde getan, nicht nur der Zerstörung Jerusalems und seines Tempels, vielmehr wollen wir uns die leidenschaftliche Liebe Gottes zu seinem Volk Israel vergegenwärtigen, denn sein Wesen hat sich nicht verändert. Und darum dürfen wir zuversichtlich sein. Gott wird es nicht zulassen, dass sein Volk untergeht. Mögen die Feinde noch so toben, mögen sie gehasst werden von den Völkern, mag der Antisemitismus noch so verbreitet sein. Gott selbst wird sein Volk zur Umkehr bringen. Und ist es nicht auch so, dass wir selbst nicht aus eigener Kraft zur Umkehr gelangt sind? Hat Gott nicht mit dir und mit mir auch so viel Geduld bewiesen? Dann aber, wenn Jesus wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit, dann wird auch sein Volk Israel ihn als ihren König, als ihren Messias erkennen und wahrscheinlich mit Tränen in den Augen annehmen und ausrufen: Gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. Auf die Wiederkunft Jesu am Ende der Tage warten auch wir, liebe Geschwister. Darum steht es uns gut an, dass wir uns bis dahin an die Seite Israels stellen und für den Frieden Jerusalems und das Wohlergehen Israels beten, im Sinne des Psalm 122, in dem es heißt: Wünscht Jerusalem Frieden, es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Dieses Motto möchte ich auch uns ganz nahelegen. Amen.